Guten Morgen, liebe Geschwister. Wir haben gerade gehört in der Lesung, was wir alles ausziehen sollen. Hass, Zorn, Neid, Habsucht. Jetzt kommen Verse, was wir anziehen sollen. In den Versen danach schreibt Paulus: Zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, das seid ihr, Gottes Auserwählte, Heilige, Geliebte. Zieht an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertraget einander und vergebet einander, wenn einer wieder den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Und über dies alles aber habe die Liebe, welche das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi herrsche in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leibe. Seid auch dankbar. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch, lehret und ermahnt euch selbst mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singet Gott lieblich in euren Herzen, und was immer ihr tut, in Wort und Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ja, als ich diesen Text so vorgegeben bekam für den heutigen Sonntag, dachte, okay, es hat ja jetzt nichts mit Erntedank zu tun. Da geht es um andere Dinge. Und ich habe mich noch nie so richtig mit dem Kolosserbrief beschäftigt. Man hört immer mal die eine oder andere Stelle, liest auch das eine oder andere Mal. Aber was war da eigentlich los in dieser Gemeinde in Kolossä? Wir lesen in dem Brief, dass Epaphras aus der Gemeinde Kolossä nach Rom zu Paulus gereist ist. Also das ist ja in der Mitte von der Türkei irgendwo gewesen. Den Ort gibt es ja nicht mehr. Epaphras stand dieser Gemeinde wohl vor. Vielleicht ist sie sogar durch ihn entstanden, das weiß man nicht genau, ob durch Paulus oder durch andere entstanden ist. Paulus kennt jedenfalls viele der Geschwister dort überhaupt nicht. Und Epaphras muss nun erleben, dass in der Gemeinde Irrlehren eindringen. Irrlehren klingen ja leider sehr weise und werden von Persönlichkeiten oft in der Gemeinde vertreten, die die Gemeinde auch beeinflussen können. Und offensichtlich kam Epaphras gegen diese Irrlehren nicht mehr an. Er war verzweifelt und entschließt sich, diese weite, anstrengende Reise von der Türkei nach Rom zu Paulus zu machen. Er gesteht sich also ein: Ich komme mit der Situation nicht mehr zurecht, ich schaffe es nicht mehr. Ein Zeichen von Weisheit bei ihm und von Demut, dass man zugibt: Ich schaffe das nicht, ich brauche Hilfe, ich brauche eine Unterstützung. Welch ein Segen für eine Gemeinde, wenn solche demütigen Hirten in ihrer Mitte haben. Gut, leider werden solche demütige Brüder schnell überhört. So ging es ja auch Epaphras offensichtlich. Epaphras hat sich unermüdlich für die Gemeinde eingesetzt, auch für die in Laodicea und Nympha, die drumherum lagen. Und auch Paulus bestätigt das, dass Epaphras immer noch, als er bei ihnen ist, unermüdlich für diese Gemeinden betet. Seine Liebe zu den Geschwistern war also ungebrochen und immer noch lebendig in seinem Herzen. Nun hat Paulus diesen Brief geschrieben. Man könnte jetzt denken: Hier, Epaphras, du kriegst jetzt den Brief, geh damit zurück in die Gemeinde und damit wird alles in Ordnung kommen. Aber Paulus schickt andere zurück. Epaphras bleibt bei ihm in Rom. Er schickt den Tychikus und Onesimus nach Kolossä. Das wird zwar nicht explizit begründet, aber ich denke, dass der Epaphras so fertig war, der braucht eine Auszeit. Der braucht eine Erholung, der braucht eine Zurüstung bei Brüdern wie Paulus. Und es hat natürlich auch den Grund gehabt, dass diese beiden Brüder jetzt nicht vorbelastet waren. Mit ihrem Brief konnten sie in der Gemeinde ganz anders wirken, als wenn Epaphras mit diesem Brief gekommen wäre. Ja, das ist so ein bisschen zum Rahmen von diesem Kolosserbrief, was mir so aufgefallen ist. Jesus sagt, es wird immer Verführungen geben. Doch wehe, der daran schuld ist. Für den wäre es besser, er würde mit einem Müllstein um den Hals ins Meer geworfen, als dass einer dieser gering geachteten hier zu Fall gebracht wird. Also Irrlehren sind wohl ein ganz beliebtes Mittel für Satan, die Gemeinde anzugreifen. Sie klingen klug, oft sind sogar biblische Wahrheiten dahinter. So wurde ja auch Jesus verführt, sollte verführt werden. So wurden schon Adam und Eva verführt mit Gottes Wort. Hat Gott gesagt, wenn er das aber jetzt nicht tut, wenn er davon esst, werdet ihr so klug sein wie Gott. Also diese Verführung mit Gottes Wort und einem Versprechen, was darüber hinausgeht. Also es hat schon Charme, diese Irrlehre. Und die menschliche Natur fällt drauf rein. Leider. Wie gut ist es dann, wenn solche Leute wie der Epaphras da sind und das erkennen. Hier geht es nicht mehr um Jesus, um sein Evangelium. Hier sind andere Dinge plötzlich im Vordergrund. Jesus wird in den Hintergrund gedrängt. Und Paulus fängt nun den Brief auch an mit seiner Autorität, damit die Geschwister in Kolosse auch das annehmen können. Ich habe das nicht von mir ausgesucht, dass ich hier stehe, dass ich euch den Brief schreibe. Er schreibt, Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Gott hat ihn dazu bestimmt. Paulus hätte auch sagen können, ich kenne die Leute ja gar nicht, so weit weg, was kümmert mich das? Ich kann mich doch nicht um alle Gemeinden in der Welt kümmern. Auch das hat er nicht. Es ging ihm nah. Wenn irgendwo in einer Gemeinde etwas nicht stimmte, ging ihm das nah und er packte das an. Er hat von Epaphras gehört, dass in der Gemeinde eigentlich wunderbares Leben war. Und sie haben gedankt. Wir haben von eurem Glauben gehört, von eurem Glauben an Christus Jesus, von eurer Liebe zu allen Heiligen. Aber sie wandeln jetzt nicht mehr würdig dem Herrn. Sie machen mit ihrem Mantel Jesus keine Ehre. Mit welchem Herrn haben wir es zu tun? Das schreibt Paulus jetzt auch im Kolosserbrief. Es ist der Herr, der seit Ewigkeiten her war. Er ist nicht geschaffen, dieser Jesus. Er ist von Ewigkeit her. Es gibt aber nichts, was nicht durch ihn geschaffen ist. Alles ist durch ihn geschaffen, beschreibt Paulus. Er ist der Erstgeborene aller Kreatur. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, also auch die unsichtbaren Welten, die Engel, die Himmel. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist auch das Haupt eines jeden Einzelnen von uns. Er ist das Haupt eines jeden Einzelnen von uns, der sich von ihm erretten lässt. Und wenn er das Haupt ist, ist er eigentlich die eigentliche Gemeindeleitung, ja. Paulus nennt nun kurz die Irrlehren. Wenn ihr mit Christus, den Grundsätzen der Welt, abgestorben seid, was lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Zum Beispiel, rühre das nicht an, koste jenes nicht, befasse dich nicht mit dem. Das ist alles durch den Gebrauch der Vernichtung bestimmt. Das sind doch nur Gebote und Lehren von Menschen. Die haben den Schein von Weisheit und selbstgewähltem Gottesdienst und Leibeskasteiung, aber sie sind wertlos und dienen zur Befriedigung des Fleisches, sagt er. Und wie können wir uns jetzt vor Irrlehren schützen? Da sagt Paulus ganz klar die Blickrichtung, das haben wir schon in den Versen vorhin gehört. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Diese Blickrichtung nach oben, sagt auch Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist die Blickrichtung. Alles andere muss sich dem unterordnen. Der alte Mensch hat nichts mehr zu melden, denn er schreibt hier, er ist gestorben. Okay. Wir sehen den alten Menschen hier sitzen. Wir sind die alten Menschen. Und doch sagt Paulus, er ist gestorben. Denn der alte Mensch hat all diese Sünden getan, weswegen Jesus ans Kreuz gegangen ist. Deswegen sind wir doch zu Jesus gekommen, weil er unsere einzige Hoffnung war, uns zu erlösen von diesen ganzen Sünden. Ja, der alte Mensch hat also nichts mehr zu melden. Unser neues Leben ist noch nicht sichtbar. Es wird aber sichtbar werden, wenn Jesus erscheint. Wie lassen wir uns nun korrigieren? Durch Gottes Wort. Gottes Wort ist unsere Hilfe, unsere Orientierung. Der neue Mensch wird also erst real sichtbar, wenn Christus offenbar wird. Dann werden wir so herrlich sein wie Jesus. Aber jetzt ist das noch nicht sichtbar. Und der Lebensstil, den wir früher hatten, dieses sündige Leben, das muss aufhören. So schreibt das Paulus. Es kann nicht sein, dass ihr so weiterlebt. Schließlich habt ihr doch erkannt, dass euer Leben voller Sünde war. Dass Jesus euer Retter ist, aus aller Sündennot. Darum also diese Aufforderung, tötet also diese alten Glieder, wie Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, welche Gottesdienst ist. Und dann sagt er, deswegen kommt doch der Zorn Gottes auf die Menschen. Die Bibel spricht auch vom Tag der Rache. Und der Tag der Rache, den Tag der Rache hat Jesus auf sich genommen, am Kreuz. Dieser Zorn Gottes ist auf Jesus gefallen. Warum? Gott sah am Kreuz mich und dich. Er sah meine Sünden. Das ganze Elend, die tonnenschwere Last an Sünden, die hat der Vater auf Jesus geworfen. Meine Schuld und der ganze Unflat unseres Lebens, er wurde unbarmherzig auf Jesus abgeladen, auf den Unschuldigen, den Heiligen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Auf den, von dem alles Leben kommt, auch unser Leben. Ohne ihn hat die Schöpfung keinen Bestand. Er existierte in unvorstellbarer Pracht und Herrlichkeit vorher, bevor er Mensch wurde. Und er war am Kreuz elend, dem Tod, dem Spott und dem Hohn der Menschen preisgegeben. Aus unfassbarer Liebe zu dir und mir nahm er unsere Strafe auf sich. Für unsere Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht ließ er sich hinrichten. Wie können wir noch weiter in diesen Sünden leben? Deswegen fordert uns Paulus auf, legt das ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten, legt das ab. Das war früher, das gilt jetzt nicht mehr. Lügen, das geht jetzt nicht mehr. Paulus blickt in unser Herz, aus dem all das Böse kommt, und fordert uns auf: Damit ist doch jetzt Schluss. Deswegen ist doch Jesus ans Kreuz gegangen. Und wir versuchen oft, das zu beschönigen. Wir reden vielleicht vom heiligen Zorn. Wir reden vielleicht: Ja, ich habe ja vergeben, aber ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Nein, ich bin nicht böse, aber ich halte Abstand. Das ist nicht echt, das ist nicht ehrlich. Als Jesaja vor Gott stand, war seine erste Reaktion: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Unsere Reden, unsere Worte zählen bei Gott, sie wiegen bei Gott, sie gehen nicht verloren. Passt auf, was wir reden, sagt Paulus. Und jetzt habt ihr den neuen Menschen angezogen. Der neue Mensch, der ist nach dem Ebenbild Jesu geschaffen. Ihr seid, ja, ihr werdet einmal so sein wie Jesus, so wunderbar, so herrlich, wenn wir bei ihm sind. Das ist jetzt noch nicht sichtbar, aber wir wissen es. Vor Gott zählt nicht mehr die Bildung, der Reichtum, der Stand in der Gesellschaft. Die höchste Auszeichnung, die es bei Gott gibt, ist: Wir sind Christus ähnlich. Wir sind seine Auserwählten, seine Heiligen und Geliebten. Und was ziehen wir jetzt stattdessen also an? Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Wir ertragen einer den anderen. Wir ertragen einander. Der andere ist oft schwierig. Wir ertragen einander in Liebe. Wenn einer wieder den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus uns vergeben hat, so sollen auch wir vergeben. Und jetzt kommt das Band der Liebe, das über alles geht. Das hält alles zusammen. Ohne diese Liebe geht ja gar nichts. Ich kann herzliches Erbarmen haben ohne Liebe. Ich denke jetzt an Ärzte, Krankenschwester, Altenpfleger. Sie erbarmen sich auch. Aber können sie allen Menschen Liebe entgegenbringen? Ich glaube, sie müssen sogar versuchen, gewisse Distanz zu halten. Und bei all dem Leid, was sie sehen, nicht selbst zu stark unterzugehen. Also herzliches Erbarmen mit Liebe, das ist wichtig. Demut. Demut. Wie kann ich noch hochmütig sein, wo ich erkannt habe, wie schlimm es um mich stand? Wie viel Sündenlast ich hatte? Wo der Heilige Geist mir gezeigt hat, wie es um mich wirklich steht und was Jesus für mich tun musste, damit ich errettet wird. Kann ich da noch hochmütig sein? Oder Freundlichkeit ohne Liebe. Im Restaurant werde ich freundlich bedient. Da muss keine Liebe dahinter sein. In der Gemeinde muss die Liebe alles umfassen. All unser Handeln. Und die Geduld wird hier besonders betont. Zum Beispiel in Kapitel 1 von dem Kolosserbrief, Vers 11. Mit aller Kraft gestärkt nach der Macht seiner Herrlichkeit zu aller Standhaftigkeit und Geduld. Also wir brauchen die ganze Kraft Gottes, um geduldig zu sein, weil wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Diese Geduld, die fehlt uns oft. Ja, ich glaube, da haben wir alle mit zu tun. Wir brauchen Gottes Hilfe, Gottes ganze Kraft. Und er hat ja auch Geduld mit uns. Täglich. Täglich muss er sich gefallen lassen, dass wir nichts nach ihm fragen. Dass wir eigene Wege gehen. Täglich hat das mit unserem Eigensinn zu tun, mit unserem Stolz. Ja, auch mit unseren bösen Gedanken. Wie viel Geduld muss Gott mit uns haben, wenn wir dann uns an ihn wenden und ihn bitten: Hilf mir doch. Ja, Tag für Tag hat Gott Geduld mit uns. und ertragt einander, schreibt er dann auch hier, Paulus. Vertragt einander und vergebt einander, wenn einer wieder den anderen zu klagen hat. Das scheint also in den Gemeinden auch normal zu sein, dass man mal zu klagen hat über den einen oder anderen. Ertragt einander. Paulus beschönigt hier nichts. Diese Dinge sind real, Irrlehren sind die große Gefahr, dass der Umgang miteinander ist schwierig. Ohne die Liebe, ohne Vergebung geht gar nichts. Mach es wie Jesus. Er wurde auch verachtet, er wurde verspottet und er hat nicht aufgehört zu lieben. Diese Liebe Jesu, die kann nur er in unser Herz geben. Und es heißt ja auch, dass seine Liebe in uns ausgegossen ist. Wir dürfen und sollen daher zu Jesus kommen und ihn bitten, dass er uns so verändert. Jeden Tag brauchen wir diese Veränderung. Ich kann nicht sagen, ach, gestern ist mir das ja ganz gut gelungen. Naja, das heißt nicht, dass es mir heute auch wieder gelingen wird. Lasst uns immer daran denken, dass das Opfer Jesu, seine Liebe zu uns, uns den Frieden gibt. Uns seinen Frieden gibt. Weil ich weiß, ich habe Frieden bei Gott. Ich bin versöhnt mit ihm. Ich brauche keine Angst mehr zu haben. Alle meine Schuld, all mein Versagen liegt auf ihm. Ich brauche keine Angst vor der Verdammnis zu haben. Und dieser Friede Christi, betet nun Paulus, herrsche, beherrsche euch, durchdringe euch, zu welchem ihr auch berufen seid in seinem Leib, seid auch dankbar. Dieser Friede soll uns also beherrschen. Ich verlasse mich ganz auf das, was Jesus geschaffen hat. Jesus hat alles vollbracht. Ich gehöre zu ihm. Wir alle, die wir ihn angenommen haben, sind ein Leib, sind sein Leib und er ist unser Haupt. Wie können wir uns gegenseitig helfen? Da schreibt Paulus, das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Gottes Wort zeigt uns diese Richtung. Gottes Wort hilft uns, unser Herz in diese Richtung zu bringen. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Lehret und ermahnt euch selbst mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott in euren Herzen. Ja, Gottes Wort hat diese Wirkung, diese Kraft. Gottes Wort hat alles, was wir zu einem geheiligten Leben brauchen. Du hast Worte des ewigen Lebens, sagt Petrus. Er erfülle uns mit seinem Geist. Dann wird etwas möglich, was sonst unmöglich ist. Dann können wir alles, was wir tun, im Namen Jesu tun. Lasst uns nicht aufgeben und verzweifeln, wenn wir mit unseren Unzulänglichkeiten konfrontiert sind. Das ist gut, wenn wir damit konfrontiert sind. Umso mehr klammern wir uns an Jesus. Nicht meine Macht, nicht mein Können, nicht meine Widerstandskraft oder sonst was errettet mich. Nur mein Klammern an Jesus. Amen.